willkommen zu einer neuen Folge Call for Fiction. Wir reden hier mit Menschen aus der Literatur über diese unwirkliche Realität namens Corona und versuchen sie mit Mitteln der Fiktion etwas besser zu fassen zu kriegen. In den ersten drei Folgen haben wir uns mit der Exposition der Krise auseinandergesetzt, mit ihrer Dramaturgie und uns auf die Suche nach einer potenziellen Figur begeben. Heute wollen wir mit unserem Gast einen Plot spinnen, einen roten Faden, der uns durch dieses Endzeit-Szenario führt. Welche Geschichten sind in dieser Ausnahmesituation angelegt? Wie lassen sie sich in eine stringente Erzählung zusammenfassen? Und welche überraschenden Wendungen lauern noch auf dem Weg? Das wollen wir heute herausfinden. Mein Name ist Malte Abraham und mit mir in der Leitung ist Viktor Kümmel. Hallo Viktor.
Hallo Malte.
Du hast die erste Folge moderiert, die Exposition. Das ist jetzt 4 Wochen her. Seitdem ist so viel passiert oder anders gesagt, seitdem ist viel nichts passiert. Was hat sich denn bei dir verändert? Hat es schon ein paar Dreh- und Wendepunkte gegeben?
Gedreht und gewendet habe ich mich hauptsächlich in meiner eigenen Wohnung, muss ich sagen. Also ich habe das Gefühl, ich bin so völlig in diese große Welle der gemütlichen Rahmenhandlung eingebettet. Ich habe quasi gar keine individuellen Bedürfnisse mehr. Ich bin so total vorauseilend ins Homeoffice gegangen und dann hatte ich auch so das Gefühl, ach, vielleicht muss man auch mal eine Zeit lang gar nicht rausgehen und ständig Leute treffen. Es kann ja auch ein schöner Augenblick der inneren Einkehr sein oder so, vielleicht so ein zweites Weihnachten oder sowas. Und jetzt so langsam merke ich natürlich, so wie alle, wie die Politik, wie die Medien auch, dass ich so langsam unruhig werde und so mit den Hufen scharre, aber auch genauso zu dem Zeitpunkt, wo es allen so geht. Also,
du gliederst dich schön in eine Gesamtdramaturgie ein.
Ja, genauso chorisch, wie das Juan Guse und Charla Ilk auch in den ersten beiden Folgen meinte, dass man eigentlich total verschwimmt in so einem Chor der Gleichbetroffenen.
Ja, und trotzdem haben wir dann versucht, in der nächsten Folge konkret zu werden mit den Figuren und so ein bisschen aus so einem sich ewig wiederkehrenden Trott von all dieser Gesamtdramaturgie so ein bisschen rauszukommen, handfest zu werden und versuchen ja heute auch bei uns im Plotten ein bisschen konkreter zu werden. Wen haben wir denn da diesmal, der uns begleitet?
Ja, wir haben heute zu Gast Katharina Hartwell. Katharina Hartwell ist Autorin, hat 2 Erzählbände und mehrere Romane veröffentlicht. Und besonders ihr Debütroman ist für uns spannend, Das fremde Meer, erschienen 2013, weil das ist ein Episodenroman, der dieselbe Grundgeschichte, eine Frau will einen Mann retten, in 10 verschiedenen Variationen erzählt. Also immer in neuen Stilen, immer neuen Plots und immer neuen Genres und sich da aus verschiedenen Folien, Science-Fiction, Fantasy, Märchen, diese Erzähl- und Plotkonventionen rausnimmt und mit diesen Genres spielt. Und genau, das zeigt so eine ganz leichtfüßige, spielerische Bandbreite im Plotting, die für uns, glaube ich, jetzt sehr schön sein kann, um Corona zu Leibe zu rücken. Und dass sie auch große Erzählbogen beherrscht, hat sie im 2. Roman bewiesen, Der Dieb in der Nacht. Und vor allen Dingen im 1. Band der Fantasy-Trilogie, die sie dieses Jahr vorgelegt hat, die Silbermeer-Saga, das sind insgesamt 1800 Seiten. Also ich glaube, sie ist eine sehr gute Gesprächspartnerin heute, um so ein bisschen Nägel mit Köpfen zu machen und in dieses unförmige, wabernde, diffuse Corona mal so ein paar Plotpoints reinzuklopfen.
Oh Gott, ich hoffe, wir sind nicht am Anfang von einem 1800-Seiten-Roman, aber lass uns die doch anrufen, um herauszufinden, wo wir uns genau befinden.
Sehr gern. Hallo Katharina.
Hallo.
Hallo.
Wie geht's dir? Bist du noch täglich total gespannt dran an dieser Corona-Story oder hast du auch so mittlerweile ein bisschen das Gefühl, dass der Plot so ein bisschen schon durchhängt?
Ja, es ebbt schon ein bisschen ab. Wobei, was ich ganz interessant fand, war, dass es eben, ich bin nicht mehr so stark im Internet an allem dran, aber durch diese Maskenpflicht in den Geschäften jetzt habe ich stärker das Gefühl, dass es irgendwie doch näher an eine rankommt.
Ja, absolut. Wir wollen ja heute ein bisschen plotten mit dir und Corona sozusagen mit den Handwerkzeugen des Plottings und der Erzählung auf den Leib rücken. Lass uns doch erstmal darüber sprechen, wie du da vorgehst. Du hast gerade den ersten Teil von einer Fantasy-Trilogie veröffentlicht. Das ist eine ziemlich große Erzählstrecke, 3 sehr dicke Bücher, 1800 Seiten. Wie entsteht sowas bei dir? Wie gehst du da vor?
Also ich glaube, am Anfang von einem Projekt muss immer ein großes Interesse oder eine Fragestellung stehen. Ich glaube nicht so daran, dass man mit großer Strategie an sowas rangehen sollte, zumindest nicht am Anfang. Am Anfang sollte ein so großes Interesse da sein, dass man denkt, ich kann oder möchte mich damit jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Jahre beschäftigen. Und das muss schon ein ziemlich großes Interesse sein. Und es bedeutet aber, glaube ich, auch, dass ich mir in dem Moment, in dem ich anfange zu arbeiten, noch nicht ganz klar bin über das, was ich erzählen will. Weil ich glaube, wenn ich mir schon vorher so völlig klar darüber wäre, dann kann dieses Interesse, dann kann das mich irgendwie nicht durch die Jahre tragen. Denn dann habe ich ja schon alles verstanden oder dann habe ich mir ja schon alles erschlossen. Und in dem Fall war das auch so, dass ich irgendwie, ich hatte Ideen, ich fand diesen Gedanken der Reise interessant, ich wollte jemanden losschicken, ich hatte zum ersten Mal den Begriff Archipelago gehört oder Archipel, sagt man glaube ich im Deutschen.
Was ist das?
Das ist ein Inselstaat, also ein Staat, der sich aus unterschiedlichen Inseln zusammensetzt. Es ist eigentlich eine Einheit, aber natürlich auch überhaupt keine Einheit, weil die Inseln dann durch ein politisches System oder was auch immer, sind sie geeint, aber sie sind natürlich durch Wasser getrennt und unter Umständen kann man gar nicht von einer Insel zur anderen so leicht kommen. Und ich dachte, ich möchte jemanden auf die Reise schicken, der nicht schwimmen kann und der also wirklich der wirklich ganz schwer von einer Insel zur anderen kommt. Und das war ein anderer Gedanke und dann kam irgendwie noch andere Dinge dazu. Und ich glaube, für mich ist ein Roman meist so eine diffuse Ansammlung irgendwelcher Ideen. Und wenn die Sterne alle günstig stehen, dann lassen die sich irgendwie verbinden. Und ich fühle, das fügt sich zusammen. Das ergibt irgendwie was Ganzes. Aber dann habe ich noch nicht unbedingt einen konkreten Plot. Ich habe vielleicht irgendwie so einen Startpunkt und ich habe einen Endpunkt und ich habe so ein vages Gefühl, auf was ich hinaus möchte. Und so war das da auch. Und da war es aber tatsächlich so, dass ich mich wahnsinnig mit dem Umfang verkalkuliert hatte. Ich dachte, ich will ein Jugendbuch ausprobieren. Ich will High Fantasy ausprobieren. Und ich schreibe jetzt so ein schnelles 300-Seiten-Buch in einem Dreivierteljahr. Und nach einem Dreivierteljahr hatte ich halt irgendwie so 200 Seiten und habe aber gemerkt, das ist halt irgendwie, die Geschichte ist ja noch nicht mal richtig losgegangen. Also die ist nicht erzählt, die hat noch nicht mal richtig angefangen. Ja, und dann habe ich mit diesen ersten 200 Seiten... die habe ich eigentlich nochmal komplett neu aufgezogen, habe da strukturell ganz viel geändert, habe die Zeitform geändert, habe die Fokalisatoren geändert und bin dann erst so richtig losgesegelt.
Von Insel zu Insel.
Von Insel zu Insel, so, genau so schreibe ich tatsächlich, glaube ich, auch. Ich weiß immer so, was die nächste Insel ist, auf die ich möchte, aber ich sehe nicht unbedingt die ganze Struktur schon so fertig.
Mich würde gleich interessieren, wenn du sagst, du gehst eigentlich von einer Fragestellung aus oder von etwas, was dich reizt, wo du sagst, da möchte ich länger drüber nachdenken und Zeit verbringen. Wenn wir jetzt das anwenden auf die konkrete Situation der Corona-Krise, was davon sind die Artikel, die du eher klickst, geht es um die politische Situation, geht es darum, um die virologischen Feinheiten, was reizt dich am meisten an der Situation, in der wir uns gerade befinden?
Ich glaube, am meisten interessiert mich im Moment dieses ganze Narrativ um die Schuldzuweisungen, weil ich das überrascht mich irgendwie am meisten und das kann ich am wenigsten irgendwie an die, also das geht halt irgendwie so überhaupt nicht mehr zusammen mit der Realität, von der ich gedacht habe, dass ich in ihr lebe. Dass jetzt irgendwie der Präsident der USA Vermutungen darüber anstellt, ob die Chinesen den Coronavirus in irgendeinem Labor gezüchtet haben. Das ist was ich nicht verstehe. Also wie das passieren konnte, dass so eine völlige Paranoia irgendwie so salonfähig gerade wird.
Also so das Erstaunen darüber, wie groß das Publikum ist für schlechte Fiktionen oder was?
Ja, genau. Mhm.
Warum macht man sich eigentlich diese Mühe, wenn man mit viel schlechteren Fiktionen viel größere Masse von Leuten erreichen könnte?
Naja, weil man halt eine andere Geschichte erzählen will. Ne?
Das klingt doch nach einem total spannenden Aufhänger. Also wenn du sagst, du brauchst sozusagen wie so einen Polarstern oder Fixpunkt von einer Frage, die dich auch über die du noch nicht alles weißt, dann lass uns das doch wirklich nehmen, als sozusagen Kraftzentrum, von dem aus wir gucken können, wie bauen wir jetzt einen Plot.
Genau, das können wir machen. Wenn ich jemandem helfen wollen würde, jetzt ein Buch zu schreiben, dann glaube ich, würde ich immer davon abraten, mit so einer strategischen Herangehensweise, wie erst den Plot zu konstruieren und sich dann hinzusetzen und zu schreiben, zu arbeiten. Also ich glaube, dass man dieser Frage oder dieser Unruhe oder dieser Dringlichkeit, sich zu einer Situation oder einer Fragestellung zu äußern, dass die eben schon erstmal einen leiten soll und die zeigt einem dann ja irgendwie auch so ein bisschen, wo es hingeht. Und idealerweise, wenn man wirklich was zu sagen hat, dann findet das, glaube ich, schon so seinen Weg. Und wenn man dann so ein bisschen geschrieben hat, dann kann man sich über Plot Gedanken machen. Aber ich glaube, ich würde nicht erst einen Plot entwerfen, um überhaupt was über diese Sache zu sagen. Das ist dann wie so ein Katastrophenopportunismus.
Okay. Ja, Warnung angekommen, Wort der Kids, Warnung. Don't try this at home.
Okay, also in diesem fiktiven Szenario, in dem ich jetzt den großen Corona-Roman schreibe, ist das so?
Ich weiß nicht, ob du den großen schreiben willst. Vielleicht willst du auch einen kleinen schreiben.
Auf jeden
Aber
Fall.
Aber das können wir herausfinden.
Nee, also wenn, dann würde ich, auf jeden Fall würde ich, glaube ich, dann den großen, über große Entwicklungen müssen große Romane geschrieben werden. Genau, sollen wir direkt einfach anfangen?
Lass uns direkt anfangen. Lass uns vielleicht identifizieren, dieses Kraftzentrum. Lass uns gucken, dass wir das so genau vor Augen kriegen, wie wir das irgendwie hinkriegen. Du hattest jetzt gesagt, dich interessiert eigentlich sehr, wie um Himmels Willen können solche Fiktionen so ein Publikum kriegen.
Genau. Und ich glaube, was ich aber dann tatsächlich als erstes machen würde, wenn ich mich mit dieser Fragestellung fiktional beschäftige, dann würde ich das Ganze schon erden. Das ist die Weise, wie ich arbeite. Also da arbeitet natürlich jeder unterschiedlich. Aber ich glaube, ich könnte fragen nach, was ist der Appeal dieser Verschwörungstheorien oder warum flammt gerade so eine Paranoia, so eine Unzufriedenheit, so ein Verdacht, dass irgendwelche finsteren Machenschaften am Werk sind, warum flammt das auf? Das würde ich dann von dieser großen politischen Bühne runterholen, weil ich würde wahrscheinlich keinen Roman über Trump schreiben wollen. Und würde mir erstmal ein Setting suchen. Und dann würde ich mir konkrete Figuren überlegen. Und ich glaube, wie ich vorgehen würde, ich würde mir Identifikationsfiguren suchen, mindestens einer. Und dann würde ich die Figuren bauen, mit denen ich mich nicht identifizieren kann oder die für mich das Rätsel sind. Also es sind dann irgendwie so der verrückte Prepper oder die paranoide Paula, die Theorien dazu hat, was gerade warum passiert. Das ist so der Wutbürger in dem Ganzen.
Dann lass uns doch direkt mal bei der paranoiden Paula, das hat mich gleich neugierig gemacht, anfangen und überlegen, wer könnte sie sein? Also eine Identifikationsfigur, die näher an uns und vielleicht den Leuten, die eingeschaltet haben, uns vorzustellen, fällt uns vielleicht leichter, als uns die paranoide Paula vorzustellen. Was können wir, wie würdest du jetzt Fleisch auf das Gerippe?
Ich weiß gar nicht, ob uns das so schwerfällt, weil ich glaube, die meisten von uns haben ja eine paranoide Paula im Umfeld, oder? Also die meisten kennen ja Leute, die dann so beiläufig sagen, ja, aber es ist auch wichtig, dass ich den Dingen kritisch gegenüberstehe. Und nur weil irgendwelche Wissenschaft das sagt, kann ich das auch nicht überprüfen. Das ist ja gerade so ein aufkeimender neuer Typus, der in der Wissenschaft und in den Medien irgendwie so eine manipulative Kraft sieht, die versucht, uns irgendwas wegzunehmen. Und dann würde ich sie erstmal, wenn ich halt dieses Szenario entworfen habe, in dem diese Lungenkrankheit, dieser Quasi-Coronavirus in die Stadt einbricht, dann würde ich sie durch die einzelnen Stufen dieser ansteigenden Epidemie durchlaufen lassen. Und am Anfang des Romans wären die natürlich so wie jetzt auch, ist die Stimmung eigentlich noch gut. Also es geht irgendwas los, man glaubt nicht so richtig dran. Das wäre so die erste Stufe. Und in der zweiten Stufe müsste es eine Intensivierung dieser Situation geben.
Ja, aber im Sinne von einem wie so Amoklauf oder so, also weil die paranoide Paula völlig quer gegen den Mainstream sozusagen steht oder so.
Aber die steht ja nicht.
Sich da immer weiter radikalisiert oder?
Nee, ich würde glaube ich nicht die quer gegen den Mainstream, weil dann würde ich ja wieder gar nicht so sehr über die gesellschaftliche Entwicklung sagen, sondern die müsste schon irgendwie, ich glaube, ich fände es schon interessanter, wenn sich dann so eine ganze Gemeinschaft, vielleicht so ein ganzes Haus oder so, wenn sich das gegenseitig aufpeitscht, als dass man so einen Querschläger hat. Weil ich glaube, darum geht es ja auch, oder? Dass alle sich halt so gegenseitig irgendwie bestätigen in ihren komischen Also ich würde das dann, glaube ich, auf so ein ganzes Haus aufdehnen oder so. Die paranoide Paula würde dann so eine ganze Hausgemeinschaft gegen eine unglücklich hustende Familie im Hinterhaus aufpeitschen oder so. Und die würden dann, also ich bin da, also wenn es so eine Klimax gibt, dann würde ich die auch, dann muss das auch was hermachen, dann müssten die schon auch eingemauert werden in der Wohnung oder so.
Oh.
Und dürften nicht mehr raus.
Okay, einmauern ist gut.
Aber man merkt richtig, wie du so angezogen wirst von diesen Höhepunkten, wie du so direkt als Bild vor Augen hast, diese eine ausgegrenzte Familie muss sich selbst einmauern, um sich vor den Nachbarn zu schützen, oder wird von den Nachbarn eingemauert, weil die sie nicht länger ertragen können. Die Polizei steht vielleicht im Innenhof und da gibt es wie so ein Kraftzentrum. Wenn wir jetzt mal das als den Höhepunkt nehmen und eine Paula im Hintergrund haben, von der wir wissen, die sozusagen hat mit ihren Verschwörungstheorien und ihrer Paranoia diese Ausgrenzung eigentlich angestoßen im Haus und durchsetzt so nach und nach Familie für Familie. Wenn wir das als Kraftzentrum nehmen, wollen wir dann mal schauen, dass wir das in so eine, in die älteste Plotstruktur, ja, auf den Fünf-Achs-Struktur von Aristoteles runterbrechen, um so ein bisschen diese Story auszubreiten und zu gucken, nur so als Spielmodus, wie können wir mit dieser Geschichte sozusagen, wie können wir die strukturieren? Was wäre ein erster Akt mit Exposition? Wie kommen wir in die Komplikation, Höhepunkt, das retardierende Moment und dann am Ende in die Katastrophe? Wollen wir das einmal ausprobieren, wie wir ausgehend von diesem Energiezentrum dann eine Handlung entwickeln?
Ja, also wie konkret?
Ganz konkret, sehr konkret, handfest, Schritt für Schritt. Wir würden anfangen mit dem ersten Akt, Exposition. Das ist der Akt, in dem die handelnden Personen eingeführt werden, die dramatischen Konflikte kündigen sich an. Also die Frage ist jetzt sozusagen, was für Figuren haben wir? Wir haben das Haus.
Wir haben das Haus, wir haben die primären Identifikationsfiguren, das sind wir. Das ist das junge, hippe Prekariat, was sich um die Gesellschaft sorgt und etwas ungläubig den Nachrichten folgt und kein Klopapier kaufen will. Als Unsoziale.
Und was wäre so der Ursprungszustand dieses Hauses? Also ist das.
Es gibt schon Knatsch, aber es ist. Es gibt schon Knatsch. Ärger, weil die paranoide Paula möchte auch nicht, dass die Kinder geimpft werden, weil sie nicht mehr an Impfungen glaubt. Und das hat schon so für erste Konflikte gesorgt. Und eigentlich ist sie auch Trump-Supporter, aber das ist nicht so dramatisch, weil wir sind ja nicht in den USA.
Und jetzt ist das Problem, dass die Kinder von Paula, die sich nicht impfen lassen, in unserer Exposition mit den Nachbarskindern spielen.
Ja, genau.
Der Familie, die dann später ausgegrenzt wird. Oder die sind so befreundet irgendwie, die Töchter oder so.
Die sind, also entweder sie sind gar nicht befreundet, weil es schon so weitergesuppt ist, die Antipathien. Oder ja, sie sind gegen den ausdrücklichen Wunsch ihrer Eltern befreundet.
Ja, Romeo und Julia in so Kleinkinderversion.
Genau. Genau, und es gibt schon immer Spannung in Bezug auf sowieso alle Themen, aber man reißt sich noch zusammen, weil man wohnt ja in diesem Haus zusammen und niemand kann sich in diesem quasi Berlin leisten, umzuziehen. Alle müssen an den Wohnungen festhalten, in denen sie nun mal leben. Und dann bricht halt so bricht die Lungenkrankheit ein.
Ja.
Und dann würde langsam die Action losgehen.
Wie würden wir das denn jetzt in Gang bringen? Also wir haben so eine Hausgemeinschaft, die irgendwie da feststeckt und jetzt kommt der Lockdown.
Genau. Ich glaube, anbieten wird sich tatsächlich diese Angst um die Lebensmittel, weil das war ja irgendwie was, wo wir konkret, also darüber würde ich mir zutrauen, als Autorin zu schreiben, während ich es mir nicht gerade so zutrauen würde, konkret über eine Version des Coronavirus zu schreiben, weil ich da überhaupt nicht keinerlei Berührungspunkte hatte. Während diese Panik, die Leute kurzzeitig hatten, dass sie verhungern und kein Klopapier mehr haben, das kann ich mir vorstellen. Also ich kann mir die Szene im Supermarkt, ich kann mir die paranoide Paula, ich glaube, sehr viele von uns haben wahrscheinlich dieses Video gesehen von diesem Paar, was in irgendeiner Drogerie 5 Klopapierpacken kaufen wollte und das nicht durfte und völlig ausgeflippt ist. Sowas, das wäre so ein, ein Moment, glaube ich, der paranoiden Paula, ihre Verzweiflung, als sie 5 Packen Klopapier kaufen möchte und sie darf aber nicht und flippt aus.
Ja, ne, also wo, das ist ja da auch, das macht für mich total Sinn, dass das bei Paula passiert, so als jemand, der sich eben nicht als Teil, unbedingt Teil des Systems sieht, sondern auch in Opposition zu dem System sieht, wo das System crasht, zu sagen, ich habe aber in mir genug Kraft und Qualitäten, die ich ausmachen kann, um trotzdem über die Runden zu kommen. Ich nutze das für meine, da ist ja, da strahlt sie ja sozusagen eigentlich auf. Und das finde ich total spannend, dass wir eigentlich um den Tourguide durch unsere Fünf-Akt-System sozusagen weiterzumachen. Dann kommen wir ja sozusagen in den zweiten Akt mit der Komplikation. Mhm. Einerseits die Situation verschärft sich und unserem Helden stellen sich Schwierigkeiten in den Weg. Aber erstmal kommt da eigentlich, kommen wir mit Paula da eigentlich gut raus. Wir erleben sie selbstbestimmter oder besser als vorher.
Na, vielleicht mit bestimmten Kosten. Vielleicht muss hier schon der Ellbogen im Supermarkt ausgefahren werden, um tatsächlich diesen Vorsprung zu erarbeiten.
Also ich glaube auch, dass ich schon in dieser, ohne jetzt hier die Fünf-Akt-Struktur zu zerbomben, aber dadurch, dass ich diesen dritten, also diesen Gewaltmoment oder diese Klimax, dass ich mir das schon immer so relativ wild dann so wünschen würde, da muss halt in dieser Phase davor muss halt schon auch ein bisschen, muss es halt auch krachen, sonst kommt es halt so wie so kometmäßig aus dem Nichts oder so. Also da wäre so ein Einbruch der Solidarität in dieser Hausgemeinschaft wäre dann, glaube ich, auch eine gute Sache. Also irgendwie sowas wie, wenn wir bei den Nahrungsmitteln bleiben, dass sich die paranoide Paula dann schon versucht, irgendwie die Nudeln zu erschleichen vom Nachbarn oder so, dass sie irgendwie mit so einem Trick, dass sie sagt, sie hat gerade nicht mehr oder so, oder sich da zum Essen einlädt oder dass es schon zu irgendeinem Übergriff oder so einer, dass es schon so Spannungen gibt.
Das finde ich eine tolle Situation, dass sie sich selbst zum Essen einlädt. Eigentlich so vordergründig auf der oberflächlichen Ebene total die Solidarität zelebriert, indem sie da sitzt, mit denen zusammen das durchsteht, redet, aber auf der konkreten Ebene eigentlich Nutznießerin dieser Situation ist und ihre Kinder durchfüttert, um irgendwie zu Hause dann nicht an die eigenen Reserven gehen zu müssen. Das finde ich eigentlich eine sehr spannungsgeladene Situation, in der wir sie von zwei Seiten betrachten können.
Ja, und das ist halt auch wieder interessant, wenn wir dieses junge Paar haben, was unbedingt sozial sein möchte und unbedingt sich richtig verhalten möchte und schon kein Klopapier gekauft hat und dann so die Frage, wie, okay, jetzt werde ich aber hier irgendwie was mit was konfrontiert, was ich eigentlich nicht mehr okay finde oder wo ich schon so merke, naja, Moment mal.
Ja, und dann den Kindern, bevor sie dann nach dem Essen gehen, sagen, dass sie nochmal aufs Klo gehen sollen und alle gehen nochmal aufs Klo bei den Nachbarn, bevor sie wieder
genau sowas, genau so. Und das Paar ringt so mit sich. Sollen wir das jetzt, müssen wir jetzt hier irgendwie sie outcallen? Nee, das wollen wir aber noch nicht machen. Das soll doch noch alles gut sein. Und man beißt irgendwie noch so in den sauren Apfel und schluckt das Ganze. Und dann ist die paranoide Paula ist dann endlich abgezogen. Und dann sitzen die zwei noch am Küchentisch und tauschen sich aber nochmal drüber aus, dass das gerade aber eigentlich irgendwie wirklich nicht okay war.
Ja, und haben noch dieses eine letzte Blättchen auf der Klopapierrolle, bevor die Pappe anfängt.
Genau, oder sie hat gleich einfach eine ganze Rolle geklaut, stellt dann das Paar fest. Also, was? Aber wir hatten doch noch fünf.
Weil sie heimlich doch mitgezählt haben.
Ja, genau. Genau, also es müsste schon so irgendwie giftiger werden und dann müsste halt schon auch so ein bisschen, müsste sie auch schon so ein bisschen giften gegen die Familie, die dann letztendlich eingemauert wird. Das müsste schon einen größeren Aufbau haben, damit man das irgendwie noch mitgehen kann oder so. Wie wir in diesem Exzess dann auf einmal im dritten Teil landen.
Tja, wie schaukeln wir dieses Haus jetzt wirklich auf die Katastrophe zu?
Also wir bräuchten natürlich noch die dritte Komponente und das ist halt die Familie, die dann zum Sündenbock gemacht werden würde. Also es müsste halt irgendwie eine Familie sein, an der sich die paranoide Paula sowieso schon stößt. Mhm. Und die hustet halt so verdächtig rum. Also was ich zum Beispiel dann auch wahrscheinlich ändern würde, wäre, dass es halt eine Krankheit gäbe, die parallel zu dieser Lungenkrankheit liefe, was ja auch nicht wirklich fantastisch ist, weil es war ja so, dass die Grippe parallel dazu lief und das irgendwie immer so ein bisschen unklar ist. Alle hatten dann ja irgendwie Husten und Halsschmerzen und aber es waren halt genauso viele Fälle Grippe, die in dieser Zeit kursierten oder sogar mehr. Also würde diese Familie wahrscheinlich schon auch wirklich ziemlich krank sein. Und das würde in diesem Haushalt für Sorge sorgen. Das würde man im dritten Teil, glaube ich, würde man die in ihrer Krankheit, würde man die stärker auftreten lassen. Und dann würde man die paranoide Paula halt so giften lassen. Und unsere Identifikationsfiguren würden auch wahrscheinlich kippen.
Ja.
Und sich Sorgen machen.
Ich frage mich gerade, wie unterhält sich das Haus? Wie funktioniert? Gibt es da so ein schwarzes Brett? Haben die alle verschiedene WhatsApp-Gruppen, die man gegeneinander aufhetzen kann? Irgendwie die Garten-WhatsApp-Gruppe und die Mülltrennungs-WhatsApp-Gruppe?
Also bei uns ist es ein bisschen so und bei Freunden ist es so, dass man sich wirklich so im Treppenhaus halt so unterhält, so an den Briefkästen oder wenn man im Hinterhaus wohnt, dass man so durch diesen Hof muss und sich die Leute dann so unterhalten. Also bei uns ist zum Beispiel der Keller so ganz blöd und umständlich da reinzukommen und dann trifft man sich so beim Versuch, in diesen Keller zu kommen oder so.
Natürlich also der Keller, wo das ganze Zeug gehamstert ist. Ja. Da treffen sich nachts zu den unmöglichsten Uhrzeiten alle, die behaupten, nicht zu hamstern, aber doch heimlich hamstern und sich den Wecker stellen auf 3:30, um dann runterzuschleichen. Und genau dann ist jemand anderes aus einem anderen Grund da und man muss sich unterhalten verlegen, weil man eigentlich so tut, als hätte man eigentlich was Besseres. Genau. Würde man nicht seine Hamstervorräte da aus dem Keller holen.
Und was halt gut wäre, wenn die sich am Anfang da so zufällig treffen würden und dann aber als allen so ein bisschen beklommen wird, weil diese Familie sich halt auch einfach weigert, ins Krankenhaus zu gehen oder den Corona- oder den Lungenkrankheitstest. Oder es gibt auch gar keine Lungenkrankheitstests mehr, so ist es. Die sind ausgegangen, also man kann es gar nicht mehr testen. Und deswegen kann es halt nicht verifiziert werden, was eigentlich los ist bei denen. Und die Bewohner werden immer sorgenvoller. Und dann am Anfang sind diese Treffen halt so zufällig. Aber wir die Leserinnen verstehen dann so, dass die irgendwie gar nicht mehr so zufällig sind oder dass eigentlich klar ist, so, die passen sich so gegenseitig ab, die paranoide Paula und ihre wachsende Gefolgschaft und sprechen sich halt so im Keller ab und dann gibt's halt so konspirative Kellertreffen, die halt so um 18 Uhr treffen sich halt alle so am Biomüll und
die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Ja, genau.
Und dann tauschen sie so die Nachrichten aus. Und vielleicht wäre es auch so, dass diese hustende Familie, die wohnt im obersten Stockwerk. Also niemand wohnt über dieser Familie. Und die paranoide Paula wohnt unter dieser Familie, sodass sie eigentlich die Einzige ist, die so richtig mitkriegt. Also sie hat quasi die verrückte Autorität, was den Stand der Erkrankung angeht. Und alle fragen sie immer, wie ist es denn? Und sie sagt, schlimmer und schlimmer und schlimmer.
Ja. Und sie läuft auch schon immer den Schritten, den sie oben hört, hinterher durch das Haus, lässt sich so durch die Wohnung navigieren und lauscht auf Geräusche.
Genau, und es gibt halt in dieser Lungenkrankheit ist es vielleicht so eine ganz bestimmte Art von Husten. Mhm. Also da hinten so ein fantastisches Element. Das macht halt irgendwas, ein unverkennbares Geräusch. Und die paranoide Paula bestätigt dann irgendwann lügenderweise, dass sie eben genau dieses Geräusch gehört hat und jetzt muss gehandelt werden. Und dann sind wir im dritten Teil.
Der Höhepunkt.
Der Höhepunkt, die Hausgemeinschaft beschließt bei einem der konspirativen Kellertreffen, die Familie erstmal einzumauern und dann kann ihn ja immer noch. Und wenn sie ihn halt so anbieten, dass sie ein Seil aus dem Fenster werfen und dann kann ihnen immer noch irgendwie so ein Korb mit Proviant da hochgehext werden.
Das finde ich eigentlich schön auch, weil der Antrieb der Figur Paula, die ja so ein bisschen das als Kontrollverlust erlebt hat, irgendwie gegenüber dem Staat und Obrigkeit irgendwie nicht so mithalten konnte und jetzt sagt, ich kann dieses, und jetzt aber erlebt, dass sie das ganze Haus mitreißen ziehen kann in ihrer Fantasie. Und die Kontrolle über dieses Haus ausübt, in letzter Konsequenz dann darin, dass sie die anstiften kann, diese Mauer zu bauen. Also das finde ich eigentlich schön. Da bleiben wir ziemlich konsequent in der Figurenzeichnung und haben diese völlig fantastische Vorstellung, dass sie dann das oberste Stockwerk wird, weil über ihr schon zugemauert wird.
Mhm. Genau.
Das könnte ja auch wie so, dass der Kontrollverlust eben auch, es gibt Lockerungen und dem Staat ist natürlich nicht zu trauen. Und deswegen muss man uns selbst in die Hand nehmen, die Quarantäne weiter durchzusetzen.
Das ist doch wunderschön, Victor. Du hast eigentlich gerade den Plot-Twist auf dem Höhepunkt gefunden. Die mauern die ein und in dem Moment kommt die Nachricht, die Krise ist überstanden, wir haben uns geirrt, dieses Virus ist lange nicht so schlimm wie gedacht und die sind jetzt nun mal schon mal eingemauert und es ist eigentlich Freiheitsberaubung, es ist überhaupt nicht mehr nachvollziehbar.
Ja.
Und bleibt jetzt die Hausgemeinschaft dabei oder reißt die Mauer wieder ein?
Also in meinem Buch würde die natürlich die Mauer nicht wieder einreißen.
Ja, sehr gut.
Sie würde die Fiktion der anhaltenden Pandemie aufrechterhalten. Also natürlich ist die Internetleitung und alles gekappt. Alle technischen Geräte sind aus der Wohnung herausgenommen.
Und oben entsteht so eine Goodbye-Lenin-Version von so einer Pandemie.
Ja. Ganz genau. Naja, es würde dann das dunkle Geheimnis sein, dass sie da oben so die ganze Zeit dieses das Stockwerk des Grauens und dann so 30 Jahre später werden die irgendwie gefunden. Und es ist quasi so eine umgekehrte von diesen Kellergeschichten. Genau. Und also ich weiß, dass euch der Fünfakter ein Anliegen ist, aber ich mache das, glaube ich, tatsächlich immer so, dass bei mir dieser Gewaltmoment oder dieser Knallmoment, der ist bei mir wirklich immer so ziemlich unmittelbar vorm Ende. Also ich glaube, ich habe da nicht nochmal so einen retardierenden Moment, aber ich finde, es nimmt halt immer, ich finde, es schwächt es halt immer so komisch ab. Also ich finde es total gut, wenn die das so zumauern würden und dann erfahren sie, es war eigentlich nicht nötig. Vielleicht würde ich da noch mal ein bisschen draufhauen und dann würde vielleicht die paranoide Paula doch noch mal die Lungenkrankheit auch. Dann würde sich herausstellen, dass sie es eigentlich die ganze Zeit hat. Dann würde sie so ins Badezimmer gehen, würde diesen verräterischen Husten einmal kurz produzieren und dann wäre das, glaube ich, zu, das Ding. Also dann wäre ich fertig. Also dann hätte ich alles gesagt. Hätte ich alles gesagt, was ich zu dieser. Ich finde es besser, so zu knallen. Als dass man dann halt nochmal so kontemplativ mit den Figuren zusammen wird.
Ja, und wenn wir jetzt überlegen, wenn das sozusagen dieser eskalative Plot ist, was hätten wir denn jetzt damit so erzählt? Was ist das eigentlich für eine Geschichte?
Ich glaube, wir erzählen halt was über uns selbst im Kontext dieser Situation auch. Also, dass wir, so wie wir gerade jetzt sind, also damit meine ich mich und wahrscheinlich auch euch, sind wir halt in so einer wahnsinnig privilegierten Situation, in der es total leicht ist, an unseren Idealen festzuhalten, weil wir auch eigentlich nicht so richtig Grund zur Angst gerade haben. Also noch nicht so richtig, finde ich.
Dann bin ich aber fast dabei zu denken, eigentlich müssten die Nachbarn diese Trump-Supporter sein, die man dann einmauert. Also die sich nicht daran halten wollen, die das für Fake halten, und diese Einschränkungen nicht hinnehmen wollen, die muss man eigentlich einmauern und das müssen wir selbst sein, die das tun, vielleicht.
Ja.
Die Trump-Gegner fordern die Mauer.
Ja, genau.
Ja, genau. Das ist halt so völlig kollabiert und man so das Monster wird. Ja, das stimmt, das ist auch gut.
Aber da schließt sich für mich direkt so eine Frage an. Das ist wirklich eine ganz offene Frage, weil wir am Anfang im Vorgespräch, das kannst du nicht wissen, habe ich darüber geredet, dass ich Victor hat gefragt, was hat sich zugespitzt bei dir? Und ich habe gesagt, für mich, ich bin kompromissloser geworden sozusagen in der Krise. Auch so im politischen Sinne irgendwie radikaler, dass ich nicht möchte, dass es so wird, wie es vorher war, sondern dass es sozusagen einen Umschwung geben kann. Dass es nicht zu einer Restauration kommt direkt nach der Krise. Wenn ich jetzt mir das aber überlege, dass man so erzählt, wir haben die Trump-Gegner, die eine Mauer einfordern, dann erzählen wir ja damit so, in allen Menschen steckt das Gute und das Schlechte in gleichen Anteilen und das äußert sich, dann haben wir so einen komischen Liberalismus, irgendwie so ein komisches, jeder ist irgendwie gut und jeder ist irgendwie schlecht und es äußert sich bei den einen so oder so und verlieren so ein bisschen aus dem Fokus irgendwie auch so eine Parteinahme. Jetzt ist die offene Frage daran, gut, dass wir Parteinahme verlieren, weil es ist ja Fiktion, es geht um Komplexität und nicht um Positionierung oder schade, dass wir da ein konkretes Bild verpassen?
Also Ich finde, ich weiß halt nicht, was die Alternative ist. Also wir wollen ja auch nicht sagen, naja, du hast es jetzt so beschrieben, dann sagen wir so, ja, in allen Menschen ist irgendwie das Gute und das Schlechte und es klang halt so ein bisschen, das ist ja so relativierend und okay, aber was ist, also das andere Narrativ wäre ja, manche Menschen sind gut und manche Menschen sind schlecht. Und das, ich habe das Gefühl, viele Probleme, die wir haben, werden halt dadurch gerade, weiß ich nicht, ob die dadurch gelöst werden. Ich glaube, die Lösung wird sein, dass wir irgendwie lernen, wieder aneinander anzudocken.
Wobei es ja doch spannend ist, dass wir uns trotzdem zu einem schlechten Ausgang, zu einem katastrophischen Ausgang hingezogen gefühlt haben. Wir hätten ja irgendwie vielleicht auch noch einen positiven Twist in ein Happy End nehmen können, aber es scheint uns dann nicht so interessiert zu haben in dem Moment.
Nee, das stimmt. Wahrscheinlich fällt mir das dann auf so einer künstlerischen Ebene oder also das kann ich mir dann nicht so gut. Für mich bietet sich das Medium dann wahrscheinlich schon an, eher so stärker mich selbst anzugucken und selbst zu hinterfragen, wie gut bist du eigentlich oder wie sehr wirst du diesen Ansprüchen eigentlich gerecht oder was ist hier so rumgetönt, was nicht. Das fällt mir irgendwie leichter, das dann zu nutzen, um mir diese Fragen zu stellen, als, ich meine, hoffnungsvoll zu fragen, ah, vielleicht sind wir ja doch alle gut und reißen uns dann noch zusammen und es kommt jetzt die große Wende und das hofft man natürlich irgendwie. Aber ich kann es mir irgendwie gerade einfach noch nicht, vielleicht bin ich dann doch zu pessimistisch oder düster, als dass ich mir das gerade so als Buch oder so. Ja, weiß ich auch nicht, aber das Gute ist ja, wenn man so einen Roman schreiben würde, dann würde man den ja jetzt dann so 2 Jahre schreiben und hätte dann halt gegebenenfalls idealerweise Zeit, halt so diese Bedenken oder also ich glaube halt so eine Frage von, aber was erzähle ich denn da eigentlich, die stellt sich einem, glaube ich, dringlicher, je mehr man das fertige Ergebnis halt auch so sieht, ne? Und ich finde, im Ende gerade entscheidet sich dann ja doch nochmal ziemlich viel und das Ende, das zeichnet sich halt klarer ab, also wenn ich merke, wenn ich das so aufbaue und ich so merke, oh nee, das ist aber irgendwie halt doch viel zu albern, dass die da oben einmauern und dann da irgendwie verrotten lassen oder was ist denn das hier für ein nihilistisches, was mache ich? Also das sieht man dann, glaube ich, das sieht man dann so 10 vor 12, sieht man das dann, glaube ich, schon nochmal eher. Mhm.
Ja, Katastrophe oder Happy End, wir sind auf jeden Fall am Ende von der Geschichte angekommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Katharina, mal so richtig ins Plotten zu geraten und sich zu überlegen, was eine Geschichte sein kann, die etwas über die Krise erzählt. Und würden dich jetzt aber zurück aus unserer Fiktion in diese Krise entlassen und sind gespannt, was du anderes daraus machst.
Ja, vielen Dank, sehr gerne.
Vielen Dank.
Ich gehe Klopapier kaufen.
Na, wie ging's dir mit der Folge?
Ich hatte das Gefühl, dass Katharina sich eingelassen hat auf dieses Experiment, auf unseren Spielmodus. Und darüber bin ich sehr froh, weil diese 5-Akt-Struktur ja auch irgendwie am Ende was ziemlich Dröges und Schematisches ist. Und das nicht unbedingt Bock machen muss, darauf sich einzulassen. Und ich eigentlich auch ganz bei ihr bin zu sagen, irgendwie die spannenden Geschichten sind die, von denen man nicht weiß, wie man sie erzählen soll. Und das finde ich eigentlich schön, dass wir ganz am Ende auch nochmal, als wir darüber geredet haben, was haben wir überhaupt für eine Geschichte erzählt, was wollen wir für eine Geschichte erzählen, auch so auf diesen Punkt gekommen sind, dass eine Geschichte komplexer sein muss, als dass man sie auf eine Aussage runterbrechen kann. Da gehe ich ganz mit. Und dass diese Aussage sich eben auch doch ganz am Ende dann findet. Also dass sie irgendwie in diesem letzten bisschen, in diesem letzten Akt sozusagen überhaupt erst entsteht und diese ganze Hinleitung dahin, daraufhin nochmal überprüft werden muss. Ist das überhaupt das, was ich erzählen wollte, weil das so eine Eigenentwicklung wird? Mhm. Und man sich da selber so ein bisschen irgendwie eher dieser Dramaturgie dieser Figuren und der Handlung, wie man sie mal entworfen hat, unterordnet, um dann am Ende wieder das Ruder rumzureißen und zu sagen, ich habe hier hoffentlich die Fäden in der Hand und muss nochmal nachbessern.
Ja. Aber eben auch sozusagen, es ist nicht alles Plot geleitet, sondern auch ganz stark fand ich bei ihr zu sagen, wer ist diese Figuren, wie spricht sie? Also wie äußert sie sich in Dialogen? Auch in diesem Abgleich, was gibt es in meinem Bekanntenkreis oder real für Figuren und was sind diese Sätze, die einen dann so vom Hocker hauen, die diese Leute sagen, denen man so nachgehen kann? So, und ich finde, da steckt schon so ein bisschen drin, dass Stil wo wir in der nächsten Folge drüber sprechen wollen, natürlich auch handlungsleitend in dem Sinne sein kann. Was hast du Ideen, mit wem wir da sprechen könnten? Was kannst du dir für Gäste vorstellen?
Ach, ich könnte mir vorstellen, also wir fallen jetzt erstmal nur so tote Leute eigentlich ein. So Raymond Queneau, der ein Buch geschrieben hat, das in vielen verschiedenen Kapiteln, in 50, glaube ich, verschiedenen Anläufen, die immer selbe Situation nacherzählt. Ein bisschen wie Katharina Hartwell auch, aber doch nochmal ganz anders. Und verschiedene Stile ausprobiert, mal im Stil eines historischen Romans, mal als Tatsachenbericht, erste Person, dritte Person. Also sozusagen unterschiedliche Stilistiken anwendet auf die immer gleiche Situation eigentlich. Und da kann man eigentlich ganz gut ablesen, wie sehr dieser Stil dann aber auch diese Situation verändert und die Sympathien und die Perspektivierung und so. Das wäre total spannend, ihn auszugraben. Das werdet ihr aber wahrscheinlich nicht machen. Also hast du eine Idee, wen ihr einladen könntet?
Ich finde auch ganz verschiedene Sachen spannend. Ich fände es spannend, mit so einem sprachkritischen Zugang darüber nachzudenken, was sind die Begriffe, die wir uns von dieser Krise machen. Also was für eine Wirkung haben diese Fachbegriffe zum Beispiel, die jetzt aus der Virologie so mitten in die Gesellschaft reinwirken, die davor totales Fach- und Nischenwissen waren und jetzt irgendwie so breit diskutiert werden oder so zu so allgemein begriffen werden. Also zum Beispiel in der Lyrik wird das oft gemacht, dass man Fachsprachen sowieso als Steinbruch nimmt, um da diese seltenen und unbekannten und seltsam klingenden und total speziellen Worte rauszunehmen und zu gucken, was da sich so als Energiespeicher oder so versteckt. Und eigentlich vermute ich das in der Virologie auch so ein bisschen, dass da gerade irgendwie wie so ein Sprachspeicher aus einer völligen Nerdwelt eigentlich totalen breiten gesellschaftlichen Einfluss gerade kriegt.
Total, ja. Bin ich sehr gespannt drauf. Die nächste Ausgabe wirst du zusammen mit Lara Sielmann moderieren. Und sie kommt genau in einer Woche raus.
Ganz genau.
Okay, mach's gut, Viktor. Hab viel Spaß bei der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt.
Danke. Ja, du auch. Call for Fiction ist ein Podcast von Kabeljau und Dorsch und dem Literaturhaus Berlin. Redaktion und Produktion Malte Abraham, Viktor Kümel, Chris Möller und Lara Sielmann. Moderation dieser Folge Malte Abraham und Viktor Kümel. Musik Sebastian Jürchen.